Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Heute Abend hat der Tatort Jubiläum. Zum 50. Geburtstag des Fernsehkrimis, da zeigt das erste eine Doppelfolge mit den Teams aus München und Dortmund. Tatort muss man in der Tat niemandem erklären. Zur Musik von Klaus Doldinger und dem Fadenkreuz auf dem Bildschirm, da gibt es seit einem halben Jahrhundert nicht nur Sonntagabend Familienunterhaltung und Krimirätsel, sondern auch ein Stück weit Gesellschafts- und Kulturgeschichte. Wir wollen nicht über die Jubiläumsfolge reden, sondern gleich die Gelegenheit nutzen über gesellschaftliche Relevanz. Tatort als Kulturort. Mit Claudia Wieck. Und die leitet den Fernsehbereich der Kinemathek in Berlin. Vor Ausstrahlung des Tatorts wird darüber berichtet, am nächsten Morgen auch. Da gibt es nämlich dann Rankings, Bewertungen, so wie bei Spielern vielleicht nach dem Bundesliga-Auftritt. Das heißt, medienfunktional, ist das vielleicht der letzte Gemeinsinn in der Bundesrepublik, das letzte gemeinsam Gesehene, Frau Wieck?
Also ich finde das immer interessant, diese Frage, die kriege ich vor allem in den letzten 10 Jahren immer zu hören. Und jetzt haben Sie gerade ja schon gefragt, ist das jetzt alles vielleicht gendermäßig? Jetzt frage ich zurück, Bundesliga und Tatort-Ranking, das erscheint mir irgendwie auch so eine Mode zu sein, das jetzt eben so in so eine Klassifikation Bundesliga, Kreisliga aufzuteilen. Ich gucke eigentlich nicht so. Und ich glaube, dass viele Leute, die den Tatort einschalten, erstmal sagen, Sonntagabend, schönes Wochenende gehabt. Und jetzt kommt der Tatort und wenn ich ihn gut finde, gehe ich irgendwie begeistert ins Bett. Und wenn ich ihn nicht gut finde, habe ich morgen wenigstens auf der Arbeit was zu reden.
Das heißt, der Tatort ist ein Bestandteil der Lebensführung.
Genau, genau. Und es kann ja sein, dass das für viele Menschen bei der Bundesliga auch so ist. Da muss ich mich jetzt mal outen, dass ich mit der Bundesliga mich nicht so gut auskenne, weil ich nicht so ein Fußballfan bin. Ich bin dann eher so Turnierguckerin, wenn die Deutschen wirklich gut in der Weltmeisterschaft stehen oder so.
Dann reden wir darüber, wo sie sich auskennen. Es gibt historische Tatorte, die Geschichte machten und die dürfen wir jetzt nicht unerwähnt lassen. Bin so alt, dass ich die Erstausstrahlung noch gesehen habe. Die Reifeprüfung etwa von 1977 mit Nastassja Kinski. Ein psychologisches Drama. Regisseur war nicht Claude Chabrol, sondern der junge Wolfgang Petersen. Warum ist der Film so bedeutsam und welche anderen müssen wir noch nennen?
Also der Film ist, glaube ich, so bedeutsam geworden, weil Nastassja Kinski da ihren Auftritt hatte, also sozusagen ihr Debüt hatte und sie danach ja auch berühmt geworden ist und diesen berühmten Vater hatte. Und ja, da sind wir jetzt auch wirklich wieder beim Tatort-Thema, das eigentlich mehr ein psychologisches Kammerspiel war als ein Whodunit-Krimi. Also es war nicht so sehr die Frage, wer hat es getan, sondern es war vor allem die Frage, wie verhalten sich alle Beteiligten, die irgendwas damit zu tun haben. Und es hatte natürlich auch das ein Thema, das heute viel mehr diskutiert wird als damals, nämlich die Frage, darf der junge Lehrer seine Schülerin verführen? Und insofern war das eigentlich ein Fernsehspiel, das im Krimi-Gewand vorkam und hat wahnsinnig viele Diskussionen ausgelöst. Also insofern, klar, das ist auf jeden Fall einer der Top Ten, die wir nennen müssen. Ich würde sagen, wir müssen auch Schimanski nennen, der dann eben in den 80er Jahren alles aufgerollt hat, nochmal neu und gesagt hat, wir können auch ganz amerikanisch erzählen mit so einem Westernhelden, der die Tür nicht aufmacht, sondern eintritt und der Scheiße sagt, statt wo waren Sie denn gestern Abend um 18 Uhr? Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Und so könnte ich jetzt sozusagen noch weiter unsere Minuten voll erzählen mit dieser Handvoll Tatorten, die wirklich so Geschichte gemacht haben. Aber das sind alles eben auch Tatorte, die anders waren als die anderen.
Inwieweit stehen die für ihre Zeit? Ich greife Ihr Stichwort gerne auf. Da gibt es den Duisburger Kultkommissar Schimanski, der verstand das Recht, das er als Polizist vertritt, eher als Rache. Ja, wenn der Verbrechen aufklärte, empörte der sich gewaltig und schrie ziemlich häufig, Sie haben es schon gesagt, Scheiße. Ja. Er trank Bier aus Dosen. Der intellektuelle Zweitermittler aus dem Münsteraner Tatort, der Pathologe Börne, trinkt Rotwein aus dem Burgunderkelch. Zwischen beiden liegen Welten und Stile.
Ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass ja auch Schimanski Tanner hatte, der auch eher so der Burgunder-Typ war. Also ich glaube, dass es diese 80er Jahre mit dem Schimanski so verbunden sind und umgekehrt, hat auch was damit zu tun, glaube ich, dass wir das amerikanische Fernsehen eben gewohnt waren, plötzlich eine andere Art des Erzählens aufkam und dass dieser Duisburg-Ruhrort plötzlich ein Thema war. Weil ich bin auch, Sie sagten es eben ja, man ist schon alt genug ich bin auch alt genug, um mich daran zu erinnern, dass davor das eben immer so gediegene Stoffe waren und auch an so gediegenen Orten ermittelt wurde. Und plötzlich griff das eben auch richtig in so eine gesellschaftliche Realität, heute würde man sagen, ab abgehängt sein. Und später gab es eben auch andere Krimis, die dann halt plötzlich erzählt haben von sexuellen Übergriffen oder von Kindesentführung oder. Also die plötzlich auch solche dunklen Kapitel der Bundesrepublik aufgemacht haben. Das war vorher eben eher nicht so.
Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Inwieweit sind diese Tatorte immer auch ein zeitkritisches Panorama oder eine Reflexion? Drogenschmuggel, Organhandel, Eifersuchtsdramen, Identitätsverwirrung, da ist ja alles möglich. Zwischen dem jetzt schon mehrfach erwähnten Schmunzeln aus Münster und Gesellschaftskritik aus Dortmund oder Zürich ist ja irgendwie alles drin.
Ja, es ist alles drin, weil die Redakteurinnen und Redakteure der Reihe irgendwann festgestellt haben, dass man an dieses Tatortformat, an dieses Ritual, von dem ich schon gesprochen habe, Sonntagabend, klack, kommt diese Fanfare und dann hat man Feierabend, dass man da alles Mögliche unterschmuggeln kann. Weil die Menschen, die sich unterhalten wollen, die wollen ja gar nicht unbedingt belehrt werden oder aufgeraut werden mit etwas, was sie bisher nur geahnt haben, aber jetzt von den Kommissaren irgendwie als Fakten auch erzählt bekommen. Aber wenn man eben so ein starkes Format hat, so eine große Bindung der Zuschauer an diese Kommissare, kann man denen eben auch ein Stück Gesellschaftskritik oder Gesellschaftsproblematiken jedenfalls erzählen. Und das ist irgendwann entdeckt worden und das hat man dann immer weiter ausgebaut. Ja, bis dann eben die Börne-Krimis kamen, die sagten, nee, wir können auch einfach mal nur wieder unterhalten. Das ist immer so ein Yin und Yang, es geht so hin und her. Heute ist es eher so, dass zum Beispiel der Hessische Rundfunk und neuerdings eben auch der WDR anfängt, den Tatort zu dekonstruieren. Also zu sagen, man kann auch mal ohne Leiche erzählen, man kann auch mal einfach 49 Menschen da umnieten, wie in dem Schmerz geboren, auch einer Tatort der Top Ten oder die Moreau-Geschichten jetzt, wo man eben das Gefühl hat, es ist eher so ein Genre-Zitat als ein Krimi.
Mit Ulrich Tukur ziemlich kunstvoll das Ganze.
Ganz genau. Und diese sozialkritische Marke, die hat sich auf die Marke Tatort gesetzt, weil die Marke Tatort so erfolgreich war. Das ist ungefähr so, als würden Sie Zahnpasta verkaufen und noch ein bisschen Flur reinmachen.
Frau Wick, ich greife nochmal ein Stichwort auf, was Sie gerade haben fallen lassen, so beiläufig. Sie sprachen von den Kommissaren. Erstens ist damit ein Gegenmodell, vielleicht zum ZDF, der Kommissar oder sowas, gemeint. Es sind nämlich viele. Es sind sage und schreibe, wenn ich richtig gezählt habe, etwa 20 oder sogar 22 Teams. Ist das Abwechslung oder verwirrt das?
Erstmal greife ich jetzt mal Ihr Stichwort nochmal zurück auf. Der Tatort ist ja vor 50 Jahren erfunden worden, weil es den Kommissar gab und weil eben das ZDF halt Erik Ode hatte und das ein riesiger Quotenmagnet war und da immer mit diesem Team das Gleiche passiert ist in wechselvollen Geschichten von Reinecker geschrieben und das halt alle Leute interessiert hat. Und dann hat man sich gefragt, was können wir in der ARD anders machen, damit es nicht nur einfach ein Abkupfern vom Kommissar ist und ist auf die Idee gekommen, dass die ARD ja eine Länderkette ist und dass man deswegen aus den Regionen erzählen könnte. Das war sozusagen die geniale Idee. Und jetzt ist es halt so, dass wir sehr, sehr, sehr viele Regionen haben, weil auch nicht nur jede Sendeanstalt ein Team hat, sondern häufig eben in verschiedenen Regionen auch noch mit verschiedenen Kommissaren ermittelt. Also die Münchner sind immer noch alleine, aber es gibt die Düsseldorfer und die Dortmunder, die Kölner und die Dortmunder. Und es gibt halt im Norden halt ganz viele verschiedene, weil die Leute das eben auch nicht so häufig drehen wollen. Und da sagen jetzt viele Leute, das ist ein bisschen unüberschaubar. Ich sehe gar nicht mehr so mehr genug meinen Kommissar, dass ich da so eine richtige Bindung zu entwickeln kann.
Lassen Sie uns zum Schluss noch ein kritisches Wort verlieren. Ich mache mir ein Argument zu eigen, das ich am Wochenende, glaube ich, in der Taz gelesen habe. Die hat bemängelt, jetzt sei es doch mal Zeit, endlich mal sich selber oder die Exekutive zu untersuchen, sprich die Polizei. Aber die sind im Tatort immer auf der Seite der Guten.
Ja, das ist eben diese Genre-Konvention, die nur sehr schwer zu brechen ist. Die Kommissare sind die Guten, die Bösen laufen so durch, werden am Ende gefasst. Das ist eben auch das, sozusagen das Sonntagabendgebet, dass man am Ende weiß, dass alles wieder gut ist. Es gab eine Reihe beim ZDF, die versucht hat, diese Struktur aufzubrechen. Das war irgendwie mit Senta Berger unter Verdacht. Diese Reihe hat mal angefangen damit, dass Senta Berger eine Figur spielt, Frau Proacek, die eine interne Ermittlerin ist. Das wollen die Leute aber irgendwie nicht so gerne sehen, weil es eben so beruhigend ist, wenigstens im Fernsehen, dass man weiß, dass die Polizisten die Guten sind, die die Bösen fangen.
Frau Wicke, jetzt haben Sie doch noch ein Stichwort fallen lassen, das wir nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen, nämlich die Frauen. Ja. Kommissarinnen, die gibt es seit den 80ern. Ne? Mir fällt Nicole Hesters ein, Ulrike Volkerts, aber da gibt es noch eine Menge anderer.
Ja, ich an dieser Stelle, immer wenn ich zu Jubiläen gebeten werde, dann erinnere ich gerne an Karin Anselm, die immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, was ich total schade finde, weil die stand zwischen Nicole Hilsters und dann eben der Alltime-Spitzenreiterin Ulrike Volkerts als Lena Odenthal, die ja auch mit dieser Reihe sozusagen alt geworden ist. Also das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber die wirklich ja auch die älteste Ermittlerin inzwischen ist, was an Dienstjahren. Ich finde, dass der Tatort dann nicht unbedingt progressiv war. Also diese Doppelermittlerteams, die meistens aus so zwei Männern stattfinden, die dann immer wie so ein altes Ehepaar wirken, das ist schon etwas, was die Leute sehr gerne sehen. Man muss sagen, dass die ARD halt auch Untersuchungen macht, wann wir ein- und wann wir ausschalten und dass es besser funktioniert, wenn Showmaster und Kommissare Männer sind. Da müssen wir vielleicht die Gesellschaft ändern und nicht das Fernsehen.
Und heute Abend sind wir beide dabei. Claudia Wick war das. Sie leitet den Fernsehbereich der Kinemathek in Berlin zu 50 Jahre Tatort. Wir bleiben bei den darstellenden Künsten und gehen jetzt mal auf die Bretter, die die Welt bedeuten, auf die Bühne. Dramaturgen, das sind keine Dämonen, auch wenn es so ein bisschen danach klingt. Im Gegenteil, sie lichten, sie lüften am Theater die zugrunde liegenden Dramen und die Texte. Sie stellen Verbindungen zur Geschichte her, zu den Quellen. Sie sind die Quellenarbeiter im Theater. Und sie denken sich auch Spielpläne aus. Häufig genug sind sie auch der Treibstoff, eine Art Gehirn einer Inszenierung. Sie sind häufig damit auch zugleich der Anwalt des Textes und Autors, der das Stück vor Zugriffen ein Stück weit in Schutz nimmt. Ist der Dramaturg inzwischen aber längst vom Autor, Regisseur verdrängt worden, eine Art Lücke und Leerstelle der Inszenierung? Eine Recherche und eine Antwort auf diese Frage von Barbara Behrendt.
An der Berliner Volksbühne wird die Orestie gegeben. Auf der Bühne aber nur Spuren dieser Orestie, vermengt mit anderen Stücken und 100 Ideensplittern. Am Berliner Ensemble läuft der surreale Schocker König Übü als harmlos alberne Trash-Show. Am Deutschen Theater nebenan macht der Regisseur überhaupt keinen Hehl daraus, dass er den Welbeck-Roman, den er inszeniert hat, völlig daneben findet. Man kann die Liste endlos fortsetzen. Jeder dieser Abende lässt fragen, wo war die Dramaturgie? Wo war der Anwalt, die Anwältin des Textes, die den Regisseur darauf hinweist, wie meilenweit unterhalb der Komplexität des Stoffes die Arbeit bleibt? Der Wurm des heutigen Stadttheaters, sagte die Schauspielerin Valerie Ceplanova neulich öffentlich, sitze in der Dramaturgie. Im persönlichen Gespräch erklärt sie:
Was jetzt passiert ist, finde ich, in den letzten 10 Jahren vor allen Dingen, ist, dass der Regisseur so eine alleinige Instanz bildet. Und es gibt keinen Rechtsanwalt für den Autor mehr. Das war für mich immer der Dramaturg. Dadurch habe ich das Gefühl, geht die Luft raus aus diesem Vorgang, ein klassisches Stück zu machen.
Ceplanova nennt die Arbeiten mit Dimitar Gottschew und Frank Castorf ihre prägendsten. Keine Regisseure, die als besonders konziliant gelten. Und doch, sagt sie, habe die Inszenierung stets profitiert von Dramaturgen auf Augenhöhe, die den Konflikt nicht gescheut haben.
Gerade solche Regisseure brauchen Partner. Wenn der Dramaturg kein Profil mehr hat, also dann kann man ihn fast entfernen.
Die Schauspielerin Corinna Kirchhoff, lange Ensemblemitglied an Peter Steins Berliner Schaubühne, erklärt die Entwicklung so.
Natürlich gab es das Regietheater auch vor 40 Jahren schon. Aber ich glaube, dass zumindest in den Theatern, wo ich mich bewegt habe, einfach die Autorität des vorliegenden Textes, der Partitur, nie in Frage gestellt wurde.
Und heute?
Die Autorität des Textes wandert zur Autorität des Regisseurs.
Die Autorität des Regisseurs, das implizieren beide Spielerinnen, ist in ähnlichem Maße gestiegen, wie die Autorität des Textes und des Dramaturgen abgenommen hat. Die Betroffenen sehen das naturgemäß anders. Rita Thiele ist Chefdramaturgin am Hamburger Schauspielhaus. Mit erfolgreichen Regisseurinnen wie Karin Bayer verbindet sie eine lange, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Ich arbeite mit Regisseuren und Regisseurinnen auf Augenhöhe, würde ich behaupten. Also wenn ich da nur Ja-Sager wäre, dann würden die gar nicht mit mir zusammenarbeiten wollen. Also ich bin wirklich noch in so einem Theater der großen Männer groß geworden. Und ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Regietheater, was eigentlich noch immer die Szene bestimmt, ist mehr und mehr zu einem Teamtheater geworden. Also ich finde schon, dass man mehr im Team arbeitet als vor 30 Jahren. Dass die Hierarchien flacher geworden sind, der Respekt füreinander oder miteinander Größe. Also ich empfinde das so.
Ihre Position am Schauspielhaus sei aber eine luxuriöse. An kleineren Häusern müsse eine Dramaturgin deutlich mehr Produktionen betreuen. Dem stimmt Wolfgang Behrendt zu. Er ist Dramaturg am Wiesbadener Staatstheater.
Die Schlagzahl der Produktionen hat sich ja doch deutlich erhöht in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal. Und dadurch ist die einzelne Produktion natürlich insgesamt weniger betreut als früher.
Eine Veränderung sieht er auch dadurch, dass Regisseurinnen und Dramaturginnen heute nicht mehr von der Uni kommen, sondern von Akademien, an denen postdramatische Performance-Theorie gelehrt wird.
Sowohl Regisseure als auch Dramaturgen sehen sich deswegen nicht mehr als Anwalt des Textes. Ich glaube, das ist wirklich verloren gegangen. Während früher die Dramaturgen ganz klar Germanisten waren und jetzt sind die Dramaturgen diejenigen, die mit dem Regisseur an einem Strang ziehen und sich die Konzepte überlegen.
Ja, das ist unübersehbar. Mehr Performances und im Ensemble entwickelte Projekte drängen auf die Bühne. Dabei erübrigt sich die Textinterpretation. Doch wenn große Stoffe des Dramenkanons gespielt werden, wird die Rolle der klugen Streiterin für den Text nicht nur von Schauspielern vermisst. Sicher, es gibt sie noch, starke Dramaturginnen wie Rita Thiele als Anwälte des Worts, der Sprache und der literarischen Kontexte. Aber der Trend ist ein anderer. Nicht nur in kleinen und mittleren Theatern, bei knappen Personalressourcen ist der Bedeutungsschwund der Dramaturgie längst offensichtlich. Der allmächtige Regisseur hat einen wichtigen intellektuellen Kontrapart verloren. Die Ergebnisse zeigen es.
Barbara Behrendt war das zur Frage, ob die Dramaturgie versagt oder verschwindet, zur Lehrstelle im Deutschen Stadttheater. Der Filmregisseur Jean-Luc Godard, der wird in wenigen Tagen 90 Jahre alt. Und nach wie vor macht er sehr zeitgenössische, kritische Filme. Erst 2018 feierte sein letzter Film Le Livre d'Image, das Buch des Bildes, bei den Filmfestspielen von Cannes Premiere. Bestenlisten sind etwas Schwieriges. Trotzdem, wir nehmen den bevorstehenden runden Geburtstag zum Anlass, eine unserer wichtigen Fragen zu stellen. Ist vielleicht Jean-Luc Godard der weltbeste Regisseur?
Endlich mal erklärt.
Rüdiger Suchsland, mein Kollege und Filmkritiker, was macht, in der, zunächst gefragt, einen sehr guten oder den besten Filmregisseur überhaupt aus?
Ja, das Können schadet natürlich schon mal nichts. Es hilft sicherlich, wenn man vielseitig ist, also in allen Genres zu Hause, mal Liebesfilme, mal Komödien, mal Thriller dreht. Wenn man dann noch Erfolg hat, dann führt das zur Aufmerksamkeit, dann freut das auch die, die mit Kino Geld verdienen müssen. Und das Wichtigste allerdings aus meiner Sicht ist schon die Fähigkeit, auch das Medium neu zu erfinden, zu erneuern, die Fähigkeit zur Innovation. Und dann ist Virtuosität natürlich ganz wichtig in all dem, also eine gewisse Eleganz und auch ein Gelassenheit. Ein vielleicht sogar spielerisches Verhältnis zu den eigenen Mitteln.
Der Regisseur, über den wir sprechen, ein französisch-schweizerischer Regisseur, 1930 geboren, ein Revolutionär. Wie hat Godard das Kino revolutioniert?
Ja, er hat das, Godard hat sicherlich die Fähigkeit, schon mal alles das, was ich genannt habe, zusammenzufassen. Und außerdem hat er persönlich die Fähigkeit, mit dem Publikum zu kommunizieren und auch das, was er tut, zu vermitteln, auszudrücken. Auch den Leuten, die vielleicht die Filme erstmal gar nicht sehen, die dafür Interesse haben müssen. Aber wirklich revolutioniert hat er das Kino natürlich mit dem Kino selbst, also mit seinen Mitteln. Er hat den Schnitt vollkommen neu erfunden, so eine ruckartige, sprunghafte, eigentlich verbotene Montage gemacht. Dann hat er auch die Musik montiert in einem Sinn, die ganz ungewöhnlich war, dass er Musik einsetzt, erstens zeitgenössische Musik, Popmusik, dann aber auch, dass er diese Musik auch ruckartig aufhören lässt oder ruckartig einsetzen lässt. Und das wichtigste Stichwort, was man natürlich dazu nennen muss, das ist Nouvelle Vague, Neue Welle. Frankreich, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, dazu gehören dann auch seine ersten Filme. Und natürlich steht Godard da nicht alleine, sondern es war eine Aufbruchsbewegung vieler junger, vor allem junger Regisseure, Truffaut zum Beispiel ist dann auch zu nennen. Aber das sind natürlich, Godard ist dann schon Leader of the Pack. Er ist derjenige, der intellektuell und auch von den Filmstilen her wirklich die Führungsfigur dieser Bewegung war.
Sie haben wichtigen Namen genannt. Truffaut ist der Drehbuchautor des berühmten Films Außer Atem 1960. Ich sag's mal sehr salopp: im Bett sitzen, Zigaretten rauchen, sich über Literatur und Verbrechen unterhalten und dabei auch noch gut aussehen. Das waren Jean-Paul Belmondo und Gene Seberg 1960. Der kriminelle Michel ist mit der amerikanischen Studentin befreundet und ja, wird am Ende des Films von der Polizei erwischt.
Ich hab die Nase voll. Ich bin todmüde.
Ja, da trifft ihn ein Schuss im Rücken und er macht sich am Ende des Films selber die Augen zu, wenn ich das richtig erinnere. Sein wichtigster Film?
Ja, sicherlich der wichtigste, weil er der bekannteste ist in dem Sinn und weil er den Ruhm von Godard und eben dieser ganzen Bewegung Nouvelle Vague begründet hat. Aber es ist sehr schwer, es ist echt sehr schwer, jetzt den wichtigsten Film zu nennen. Alleine schon, weil Godard ja über fast 70 Jahre, oder es sind 70 Jahre, seit 1959 auch ganz viele Filme gemacht hat. Man muss alleine 5 grobe Phasen unterteilen. Jetzt ganz kurz gesagt, gibt es erstmal diese Phase des unterhaltsamen, trotzdem anspruchsvollen Nouvelle Vague-Kinos. Da wäre die Außenseiterbande, die Verachtung zu nennen. Dann gibt es den revolutionären Film. Dann gab es eine Phase der Selbstbesinnung, zurück zum Erzählerischen. Und dann hat er angefangen, Geschichte zu reflektieren, die Histoire du Cinéma, Geschichte des Kinos, alleine 5 Stunden lang, vor allem für DVD-Gucker was zu sehen. Und in den letzten 20 Jahren eben solche Essay- und Montagefilme, die total anregend sind, die zu allem zurückgehen, zur Liebe, zur Politik, zur Kinogeschichte. Also das ist extrem vielseitig, auch von den Medien, Video, 3D, es fehlt fast nichts bei Godard.
Es gibt ja viele Geschichten und Vorurteile über ihn, den Tyrannen, Kontrollfreak, den Besserwisser, vielleicht auch wenig mit Manieren ausgestattet. Eins war aber ganz bestimmt ein intensiver Kapitalismuskritiker.
Ja, das war er. Und diese ganzen Vorurteile, die stimmen alle, aber das Gegenteil stimmt halt auch. Entscheidend ist letztendlich das Werk, das muss man sagen. Und er hatte aber auch als Mensch, man sagt manchmal auch zu diesen Vorurteilen gehört ja auch, dass er Frauen nicht immer gut behandelt, zumindest so macho-mäßig behandelt hat. Ich glaube, das stimmt nicht. Schauen wir uns die frühen Filme an, dann kann man sehen, dass dieser Satz, der berühmt ist von ihm, man muss nicht politische Filme machen, sondern politische Filme machen, dass man den auch umformulieren könnte. Man muss nicht feministische Filme machen, sondern feministisch Filme machen. Und seine ersten Filme, Jean Seberg überlebt eben, Belmondo wird erschossen. Aber noch wichtiger, Eine Frau ist eine Frau mit Godards Ehefrau Anna Karina, wo die in so einer Dreierbeziehung, Belmondo ist auch ein Teil davon, eigentlich diejenige ist, die alles beherrscht und die alles kontrolliert.
Rüdiger Suessland, in einem Satz, ist er der beste Regisseur?
Ja, unbedingt. Wer sollte es sonst sein, wenn nicht er?
Das ist meine Aussage. Endlich mal erklärt. Rüdiger Suessland über Jean-Luc Godard. Nächsten Donnerstag wird er 90. Zur bildenden Kunst. Alt ist der, über den wir jetzt sprechen, nicht geworden. Der Schweizer Künstler Martin Diesler wird zu den neuen Wilden gezählt, zu den Neo-Expressionisten. Und als er 1996 im Alter von 47 Jahren an einem Gehirnschlag starb, da war er durch seine Teilnahme an der Documenta 7 bekannt. 1982 war das. Da wurde die wilde, die figurative Malerei vorgestellt. Er war auch Zeichner, Druckgrafiker, Bildhauer und Autor. Menschengroße, neo-expressionistische Bronzeskulpturen, die den Menschen verbiegen, zählen dazu. Das Kirchner Museum in Davos zeigt den späten Maler, in dessen Werk Körper, Krieg und Tod hervorstechen. Theater des Überlebens heißt diese Schau und Christian Gampert sah großformatige Bilder und Plastiken.
Die relativ grob gemalten, nackten Figuren in diesen späten Bildern scheinen alle zu stürzen, zu schwanken, übereinander herzufallen. Ein in düster bunte Farben gekleideter Karneval menschlicher Verzweiflung, Höllenfahrten direkt aus dem Paradies heraus. Einmal hält einer sogar einen Totenschädel in der Hand und hinten lodert eine Art Fegefeuer. Aber es gibt auch eine Zärtlichkeit in diesen meist großformatigen Arbeiten von Martin Diesler. Diese Menschen halten einander auch fest, sie umfangen und retten einander. Und immer steht der Körper im Zentrum mit seinen Lüsten und Schmerzen. Carla Burani, die Direktorin des Kirchner Museums, sieht da die Gemeinsamkeit zu Ernst Ludwig Kirchner. Zwei hochexpressive Außenseiter, beide unter Drogen und im Rausch arbeitend. Burani stellt Kirchners Badende auf Fehmarn vergleichend in die Ausstellung, ebenso wie eine klobige Holzskulptur aus der Davoser Spätphase. Bei Diesler, der Autodidakt war, kommt das Körperliche allerdings aus einem durchaus politischen Hintergrund als Widerstand gegen die Gesellschaft. Er war vom Internat geflogen, arbeitete in der Psychiatrie und begann in den 1970er Jahren zu malen und zu zeichnen. Dieslers Leben hatte bald zu tun mit der Zürcher Jugendbewegung, die gegen die satten Reichen aufbegehrte. Er sah die Drogentoten der Zürcher Szene und die AIDS-Epidemie. Dagegen malte er an als Selbstverwirklichung. Co-Kurator Beat Wiesmer.
In den frühen 80er Jahren, da ging alles schnell mit kiloweise Acryl auf meterweise Leinwand. Heftig schnell, also das war wirklich Punk auch. Und dann geht er nach Paris und er fängt an mit der langsameren Ölmalerei. Ich glaube, es ist ein bewussteres Umgehen mit Peinture, mit der Malerei.
Die späten Bilder stehen im Fokus der Ausstellung. Von Spätwerk kann man ja nicht reden bei jemandem, der mit 47 am Hirnschlag stirbt. Und natürlich kann man in Davos die riesigen, bis zu 140 Meter langen Panoramaarbeiten nicht zeigen, die Diesler in nächtlichen Sessions fertigte. 1981 die Umgebung der Liebe in Stuttgart und 1985 40 Meter in Öl, Streams of Errors in London. In Davos sieht man immerhin den 4,80 Meter hohen Lebensbaum, der eher wie ein Todesbaum aussieht, hingemanscht wie von Jackson Pollock. Und jene riesigen Körperschemen, die wie in einem Garten der Lüste aneinander lehnen.
Martin Diesler hat sich in andere Zustände, um es mal so zu sagen, hineingerast. Er hat stundenlang getanzt, er hat tagelang nichts geschlafen, er hat tagelang nichts gegessen. Also der hat sich wirklich, tanzender Derwisch, der hatte sich in andere Zustände reingepusht.
Auch bei Kirchner ist ja der Tanz ein wichtiges Element, noch oben am Berg bei Davos. Und Kirchners Zeichnungen korrespondieren als Bewegungsstudien durchaus mit Martin Dieslers Monotypien, die er später in der Einsamkeit des Schweizer Jura quasi von hinten ins Papier drückte. Das sind von den Figurationslinien sogar die besten Arbeiten. Die weiten Räume aber werden beherrscht von Dieslers Skulpturen, die entfernt an Lehmbruck erinnern, Überlebende eines Atomkriegs, stürzende, kriechende, sich erotisch hochwölbende. Eigentlich Frauen, aber doch merkwürdig glatt und geschlechtslos. Manchen wächst ein Penis aus dem Bauch wie ein zweiter Körper, manche Figuren gehen ineinander über. Das ist nicht Bildhauerei, sondern plastisch aus Gips aufgebaut und dann in Bronze gegossen. Die größte Überraschung lauert dann in einer unscheinbaren Vitrine. Martin Dieslers Schreibhefte und poetische Notizen. Im Hafen sind die Boote gefesselt, in ihre Rippen kerben sich die nassen Taue. Kein Schiff läuft heute aus, denn auf dem Wasserspiegel formieren sich die aufgedunsenen Kadaver Kiel oben zur Regatta ohne Wiederkehr. Martin Diesler wollte die Malerei aufgeben und schreiben. Dann kam der Gehirnschlag.
Christian Gampert sah Martin Dieslers Spätwerk in Davos. Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt. In Ihnen hat sie erst einmal eine traurige Nachricht für alle Star Wars-Fans.
Jeder weiß wahrscheinlich, wer Darth Vader ist, aber David Prowse kennt wohl kaum jemand. Er steckte jedenfalls unter der schwarzen Kutte und martialischen Maske des Filmbösewichts, der als Phänomen unglaublich einflussreich werden sollte und zu sehr interessanten Theorien inspirierte, wie dieser hier von Autor und Journalist Jens Balzer.
Alle wesentlichen Attribute der Zombies treffen auf Darth Vader zu, bloß sind sie bei ihm technofuturistisch reformuliert. Er befindet sich in einem Zwischenzustand zwischen Leben und Tod. Heute würde man sagen, Darth Vader ist noch im Leben, weil sein sterblicher Körper mit Enhancements optimiert und unsterblich gemacht wurde. Darth Vader steht einem Staatsgebilde vor als rechte Hand des Imperators Darth Sidious, das von einer kleinen Elite autoritär regiert wird. Das heißt, er ist als nichtmenschlicher, nicht lebendiger, unsterblich gewordener Mensch ein schweres popkulturelles Zeichen für eine Zukunft, in der die Natur des Menschen ebenso überwunden ist wie die Kultur des gleichberechtigten Zusammenlebens unterschiedlicher Menschen. Es herrscht vielmehr die Technik, das Enhancement, die Optimierung, die optimierte Elite.
Darüber kann man jetzt mal nachdenken. David Prowse, der Mann unter dem Kostüm von Darth Vader, hatte die Rolle damals wegen seiner stattlichen Größe von 2 Metern bekommen. Sprechen durfte der ehemalige Gewichtheber wegen seines markanten britischen Akzents allerdings nicht, jedenfalls nicht in Darth Vader. Das übernahm ein anderer Schauspieler. Nach kurzer Krankheit ist der Brite nun im Alter von 85 Jahren gestorben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat heute Nachmittag den Deutschen Buchhandlungspreis vergeben. Die ersten 3 Preise gingen an die Buchhandlung Buchstabe in Neustadt in Holstein, an die Kinder- und Jugendbuchhandlung Der kleine Laden in Bonn und an Wist, der Literaturladen in Potsdam. Gerade in diesem Corona-Jahr 2020, das mit Theatern, Kinos, Konzerthäusern ausgerechnet die Sehnsucht und Zufluchtsorte des Alltagslebens besonders hart getroffen hat, ist uns das Buch in der Krise noch mehr als sonst Kulturerlebnis und Seelennahrung zugleich, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters heute Nachmittag. Insgesamt wurden 118 unabhängige und inhabergeführte Buchläden geehrt und Preisgelder in Höhe von insgesamt 850.000 Euro verteilt.
Das war Kultur heute am Sonntag. Wenn Sie Beiträge nachhören wollen oder vielleicht entdecken wollen, empfehle ich Ihnen die DLF Audiothek als App. Ein Blick noch auf das nachfolgende Programm. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Dort ausführlich natürlich die Berichte vom Tage, unter anderem der AfD-Parteitag und der Streit über Meuthen. Für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute dankt Michael Köhler. Einen schönen Sonntag.